ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Auch heute geben wir im Bach-Kanal eine öffentliche Veranstaltung wieder, die wir während des Bachfests 2026 in Leipzig durchgeführt haben. Am Rande der großen Konzertreihe mit 50 Bach-Kantaten, dargeboten von 6 der besten Bach-Ensembles, haben wir mit den Ensembleleitern und anderen Künstlern gesprochen. Unsere Gäste in der zweiten Talkshow im Leipziger Kupfersaal waren Philipp Herrewege, der Leiter des Collegium Vocale Gent, und der Countertenor Alex Potter, der bei diesem Bachfest in den beiden Konzerten von Philipp Herrewege mitgewirkt hat. Hören wir also jetzt die Aufzeichnung dieses Gesprächs vom 13. Juni 2026. Der Bach-Kanal trifft Philipp Herrewege und Alex Potter.
Lieber Herr Herrewege, herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dass Sie auch noch vormittags kommen. Gestern war hier John Koopman und John Koopman hat erzählt, dass er seine ersten Bach-Kantaten mit Ihnen zusammen aufgenommen hat. Wie hat sich das zugetragen? Wie war das damals, Anfang der 70er Jahre? Welche Kantaten waren da die ersten?
Ja. Ich bin nun 79, das sieht man nicht natürlich, aber also das ist lange her. Und ich bin geboren in Gent, eine sehr schöne Stadt in Belgien. Aber es gab damals in Belgien wie in Deutschland noch ziemlich viel, sagen wir, Volkskultur mit klassischer Musik. Ich meine, in meiner kleinen Stadt Gent gab es, ich glaube, 5-6 Chöre, die Bach-Motetten singen könnten, nicht sehr gut, aber sie gaben Konzerte in Festivals dazu. Der Grund war eine, sagen wir, populäre Volkskultur, natürlich die Bürgerei, es waren nicht die Arbeiter. Das Amateurniveau in Deutschland noch mehr, glaube ich. Ich habe es viel gespielt in Frankfurt, in Alte Oper, und wir hatten keine Hotels, also unsere Übernachtungen waren mit den Einwohnern. Und dann gingen wir nach ihrem Haus nach Konzert und sie sagten, oh, es war ein schönes Konzert. Und zum Dank spielen wir hier mit unserer Familie ein Heidenquartett. Ja. Amateur. Ich habe Neigung zu übertreiben, dass es echt war. Also mein erstes Element von Antwort ist das, es gab auch in Flandern noch eine Kultur. Und das ist eben ganz vorbei. Es gab ein Konservatorium, eine Musikschule in Gent, ein bisschen kopiert auf Paris. Es war ein sicheres technisches Niveau. Und in dieser Zeit könnte man noch Musik anfangen im Konservatorium wie Kind. Nun muss man 18 sein, ehe man anfangen kann. Aber in meiner Zeit war das eher so eine Fachschule. Und ich habe angefangen, wenn ich 8 war. Und ich habe mein Diplom bekommen, wenn ich 12 war. Und dann habe ich Klavier studiert am Konservatorium. Und ich war 10, 11, 12 und mein Lehrer war Marcel Gazelle. Er war der Begleiter von Menuhin, wie Wunderkind. Er hat mit Menuhin die Welt rundgereist, wie Wunderkind. Und das war meine erste Chance. Und ich habe selber noch Kontakt gehabt mit Menuhin, vor Menuhin gespielt, schlecht wahrscheinlich, und mit seinen Kindern gespielt und ich meine Musik gespielt. Das war ein zweites Element. Aber dann in Flandern gab es die Familie Keuken und das waren echt Pioniere und speziell Sigiswald, der Geiger, für alte Musik, für Barockmusik. Und ich habe dann sehr viel Kontakt gehabt mit diesen Leuten, weil mittlerweile habe ich dann auch Universität studiert, weil meine Eltern unterstützten mich absolut nicht, wenn ich sagte, dass ich professionelle Musiker wünschte zu sein. Sie sagten, das ist kein Beruf. Sie assoziierten das mit Armut, Tuberkulose und Prostitution.
Ja. Das klingt wie der Text einer Bach-Kantate. Ja.
Und ich dachte auch, ja, mein Blickfeld auf die Musik war beschränkt, weil in meiner Stadt kennt, gab es in dieser Zeit 2 Konzerte pro Monat und nur sehr traditionelle klassische Musik. Und ich dachte, wenn man nicht Pauline ist, dann ist es besser, ein echtes Beruf zu haben und daneben ein bisschen Musik zu machen wie Amateur. Aber dann, ich war interessiert in Psychiatrie, aber in Belgien, hier auch glaube ich, musste man für Psychiatrie erst die ganze Medizin machen und dann Psychiatrie. Und das habe ich gemacht, die ganze Medizin. Ich konnte ziemlich gut studieren und ich habe, eigentlich war ich Fulltime in der Musik. Daneben wie Hobby machte ich Medizin.
Bisschen wie Telemann klingt mir das, ja?
Und dann auch noch Psychiatrie. Aber wenn ich am Universität kam, plötzlich gab es nicht mehr diesen Schulchor. Und ich dachte, okay, ich gründe einen Chor. Und das habe ich gemacht, wenn ich 18 war. Collegium Vocale war am Anfang so ein Chor, Studentenchor. Das vornehmste Ziel war, Mädchen zu begegnen eigentlich für uns.
Jetzt wissen wir es.
Und wir summen ein bisschen alles. Und diesen Chor habe ich ein unglaubliches Glück gehabt. Die Mädchen vom Collegium am Anfang waren Mädchen aus meiner Straße. Und zufälligerweise waren das unglaublich idiomatische Stimmen. Und der Klang war von Anfang ziemlich ähnlich mit das Barockideal. Und dann war die große Chance in meinem Leben, dass ich so mit meinen Freundinnen und Freunden nach Amsterdam gegangen bin. Und wir sungen dann schon Polyphonie und auch Bach. Und ich habe in einem Café in Amsterdam Ton Koopman begegnet, weil er spielte mit seinem Ensemble in einem grünen Café, ein Café, wo man viel raucht und so. Ein
bisschen, 70er.
Da waren die Holländer damals berühmt dafür.
Ein Hippie-Café. Ich hatte lange Haare, nun kann ich das nicht mehr. Und Ton spielte mit Kü Ebbinge, der erste Barockoboist in Europa, glaube ich, und sehr begabt. Und Lucie van Dahl, ich weiß nicht, das war so die Geigerin in dieser Zeit. Und Jaap ter Linden, einer von den ersten sehr guten Barock-Cellisten. Und dann habe ich gesagt, wir müssen zusammenarbeiten mit meinem Chor. Ich habe meinen Chor reduziert. Wir waren 80 und ich sagte, nein, das muss mit 12 sein, weil ich habe diesen Entwurf gelesen. Und wie heißt das? Ich sagte, nein, wir werden das auch machen, 3-7-3-3. Und eigentlich waren wir so, glaube ich, ein bisschen in Europa das erste Chor, das so sung, non vibrato. Das war Anfang von der Barockbewegung. Und wir haben mit Orchester von Ton und meinem Chor, ich dirigierte, Johannes Passion gemacht in die Waalse Kerk. Das ist eine Kirche in Amsterdam, wo Leonard Organist war. Und es gab eine Riesenschlange Publikum, weil das war die erste Bach-Passion mit Altinstrumenten. Und so ist es gegangen. Und Leonard Gustav war, wenn ich Adolescent war, hatte ich in meinem Zimmer nicht ein Foto von den Beatles, aber von Leonard.
Fantastisch.
Er hat das niemals gewusst. Nee. Und so ist es gegangen. Ja.
Ich hatte als Teenager an der Wand ein Bild von Franz Brücken.
Wow. So. Wenn ich jetzt erzähle, was ich da hatte.
Und daneben Bruce Springsteen.
Kann ich jetzt nicht mithalten. Ich würde mal gerne Alex kurz fragen, vielleicht jetzt gar nicht, was du als Poster an der Wand hattest.
Philipp natürlich.
Ich hatte nichts anderes erwartet. Alex, ich würde dich gerne fragen, wir haben ja hier 6 Ensembles da, die diese Bach-Kantaten singen und du bist in 3 ganz viel dabei, hast Aufnahmen gemacht mit der Bach-Stiftung St. Gallen, mit der Gächinger Kantorei und mit Collegium Vocale unter Philipp Herrewege. Könntest du uns mal kurz ein bisschen sagen aus deiner Sicht, was ist das Besondere bei Philipp Herrewege?
Also ich würde sagen, wie er von den Leuten fordert, dass man emotional etwas sagt mit der Musik und dass der Text im Vordergrund steht. Und wir sind da, um den Text zu bedienen, um eine Botschaft an das Publikum zu geben, was von Bach uns irgendwie auch gegeben wird, aber wir müssen das dann verstärken und dass wir berührt sind und dass die berührt sind.
Dass das gelungen ist, bestätigt dieser Beifall und auch diese vielen wunderbaren Aufnahmen von Ihnen in den letzten 40 Jahren jetzt. Ja. Herr Herwege, eine Frage an Sie. Heute und morgen werden Sie viele Bach-Kantaten hier aufführen. Was ist das Besondere an den Bach-Kantaten im Kontext des gesamten Werkes von Bach?
Ja, gestern oder so haben wir auch gesprochen in einer Pressekonferenz ein bisschen zusammen. Das war sehr angenehm. Und dann fragten Sie mich, gibt es schlechte Bach-Kantaten oder so etwas? Nein, aber ich habe auch gestern geantwortet, wer bin ich um das? Letzte Woche habe ich in Südamerika alle Beethoven-Sinfonien gemacht. Und das ist auch so etwas, die sind auch alle sehr gut. Gibt es.
Okay,
geht so, ja.
Eben. Und ich darf sagen, eben mehr wie in den Fall von Bach, weil Beethoven sein Ziel war natürlich, Musik zu schreiben, die neu war, der zum Ziel hat, ein musikalisches Publikum zu überzeugen von was er zu sagen hatte. Und in Bach natürlich war sein Ziel, jeden Sonntag die Botschaft durchzugeben von den Bibeln. Nun ist es so, in meinem Fall hängt die Emotion, die ich fühle mit Bach-Kantaten zusammen, mit dem Inhalt von die Kantaten. Zum Beispiel, meine beliebte Kantate ist Nummer 8, Liebster Jesus, wanneer werde ich sterben? Und es geht darum, dass wir sterben werden. Und das interessiert mich, weil ich 79 bin, mehr und mehr natürlich. Zum Beispiel. Aber andere Kantaten sind sehr theologisch. Und natürlich, ich habe selber die Kultur nicht. Manchmal muss ich denken, was bedeutet das eigentlich? Aber wenn es sehr theoretisch, theologisch ist, dann bin ich weniger gerührt wie mit zum Beispiel dieser Kantate oder noch viele andere, sagen wir 50% von den Kantaten. Aber wenn es zusammenfällt, die Qualität von der Komposition, immer sehr gut gemacht und dass es mich rührt, das sind meine beliebten Kantaten. Und was interessant ist, das wechselt mit der Lebensphase. Ich habe Matthäus Passion selber gesungen, wenn ich 9 war. Und dann warten wir Kinder alle für, sind Blitze, sind Tonne. Das war das Schönste. Und können Tränen meine Seele. Dachte, ja, noch 2 Minuten, es ist vorbei. Aber nun finde ich das Schönste. Mehr, wenn er singt.
Gut, ich würde gerne noch mal Alex kurz was fragen. Alex, du bist in England aufgewachsen und du warst in einem Knabenchor in London und dann in Oxford. Wo bist du denn zum ersten Mal Bach begegnet oder einer Bach-Kantate vor allem? Wo war das?
Ich glaube, Bach habe ich erst zu Hause bei meiner Mutter gehört. Sie hatte ein Band wie damals von den Bach-Suiten. Und das hat sie immer gespielt. Und das habe ich als ganz junges Kind so zugehört und irgendwie mir immer vorgestellt, dass die Leute da sind, so in Barockkostümen, Perücken. Und ich glaube, viel von Musik und besonders von alter Musik hat mit so irgendwie Vorstellungen zu tun und dass man sich in eine andere Zeit versetzen kann und vielleicht ein bisschen das hören, was die gehört haben und vielleicht irgendwie ein bisschen das fühlen, was die auch gefühlt haben. Das hat mich immer faszinierend.
Und was, finde ich, dich ja auch als Sänger auszeichnet. Ich kriege das gerade ganz massiv mit. Ich schreibe seit einem halben Jahr ein Buch über die Matthäus-Passion und versuche gerade eine ideale Matthäus-Passion anhand der existierenden Aufnahmen zusammenzustellen. Ich höre mir zu jeder einzelnen Nummer 50 Aufnahmen an. Ja, und immer wenn Alex Potter drankommt, merke ich, was du dir ausdenkst für jeden Takt. Mein Eindruck ist, du setzt dich sehr tief mit diesen Texten auseinander und überlegst dir für jede Note, welche Farbe du ihr gibst. Wie gehst du da vor? Du bist ja nur auch kein Muttersprachler in Sachen Buße und Reue, knirscht das Sündenherz entzwei. Es fällt mir Deutschen schwer, irgendwie zu verstehen, ja? Aber die Art und Weise, wie du das rüberbringst, ach, Golgatha und seliges Golgatha, ja? Kannst du das kurz schildern? Weil genau das ist, glaube ich, auch das, was ja gerade Philippe so wunderschön geschildert hat. Die guten Sänger, die tauchen ganz tief irgendwie ein.
Also ich würde sagen, was interessant ist, ich habe gerade ein Programm gesungen, wo wir auch eine Kantate von Johann Ludwig Bach gemacht haben. Und das Stück ist wunderbar, aber das ist wie irgendwie ein Zeichentrick. Also man sieht das wirklich so genau vor den Augen, wie das ist. Also wir sind traurig, oh. Und dann kommt Jesus und dann kommen die Trompeten und das ist wie irgendwie Pauken und das ist wie irgendwie ein Krieg. Es ist wunderbare Musik, aber sie existiert sehr im Vordergrund und der Text ist vertont und so macht er das. Bei Bach finde ich immer faszinierend, man hat den Text und Bach hat immer einen zweiten Text hinter dem Text. Und er hat immer eigentlich einen dritten Text hinter dem zweiten Text. Also wie er an einem Text arbeitet, ist so unglaublich tiefgehend. Und meine Aufgabe ist vielleicht ein bisschen auszudenken, zu ahnen, okay, hier ist der Text, aber was hat Bach auch damit gemeint? Was steht da hinten? Und das dann für mich als etwas, was ich dann emotional irgendwie sozusagen verdauen kann und dann sozusagen eine Geschichte für mich zu haben. Und wenn ich für mich eine starke Geschichte habe, hoffe ich, dass dann das bei Ihnen als eine starke Geschichte rüberkommt. Und Sie haben natürlich Ihre eigene Geschichte. Sie wissen nicht, was meine Geschichte ist. Aber wenn ich das mit einer starken Geschichte Ihnen erzähle, dann nehmen Sie davon Ihre eigene Geschichte und sind dadurch berührt.
Vielen Dank, Alex. Das war wunderbar, weil gerade das auch spüren wir ja bei deinen Interpretationen immer wieder. Und ich bin sicher, heute Abend wird das auch wieder der Fall sein, ganz gleichgültig, welche Kantaten dann auch drankommen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, dennoch würde ich gerne mal beide fragen, vielleicht erst Alex, dann Philipp Herrewege zum Schluss. Habt ihr eine Lieblingskantate von Bach oder zwei? Alex, als erster bitte.
Es ist interessant, also meine Lieblingskantate ändert sich immer, es hängt davon ab, was ich dann gerade singe oder wo ich gerade bin. Ich muss sagen, ich habe ein großes Herz für diese Kantaten, die am Anfang an einer ganz verzweifelten oder dunklen Stelle sind, wie zum Beispiel Weinen, Klagen. Und dann am Ende kommt so dieser wunderbare Choral, was Gott tut, das ist wohlgetan. Und es gibt einige Kantaten wie diese Kantate, zum Beispiel 21 auch, ich hatte viel Bekümmernis. Und dann gibt es 154, mein liebster Jesus ist verloren. Oh, und das hat auch so einen Aufbau. Ja. Evangelium war diese Geschichte, wo die heilige Familie von Jerusalem zurück nach Bethlehem reist. Und beide Parteien denken, die haben Jesus dabei. Die kommen an, wo ist Jesus? Oh, ich dachte eher, nein, okay, wir haben ihn verloren. Und das Evangelium wird dann umgewandelt, wie sehr oft bei Bach-Kantaten. Also diese Ereignisse in der Bibel werden zu einer Drama der menschlichen Seele. Und diese Reise von der menschlichen Seele in diese Kantate ist so wunderbar. Am Anfang sagt der Tenor, mein liebster Jesus ist verloren. Und dann geht man durch die Verzweiflung von Glauben. Und dann am Ende kommt so ein wunderbares Duett für Alt und Tenor, wie ein Gavott, und dann hat man ihn im Glauben und im Herzen wieder.
Danke, also wie ein Pfarrer. Philipp, als Schlusswort, haben Sie eine Lieblingskantate von Bach? Und wenn ja, welche?
Ich habe schon gesagt, Nummer 8, aber vielleicht ist die zweite dann, aber 105, Herr, gehe nicht ins Gericht, weil die Qualität von diesen beiden Kantaten ist natürlich erstaunlich wegen der emotionalen Tiefe. Und auch in 105 gibt es eine von den schönsten Arien, die ich kenne. Wir zittern und beben, die Sopran wieder, mit wieder Oboe. Und alles in dieser Kantate 105 ist. Aber es kann auch sein, das sind zufälligerweise zwei Kantaten, die ich kenne, seit ich 10 bin. Und am sicheren Moment spielt auch, ist das Deutsch, Jugendsentiment mit.
Absolut, absolut, haben wir auch schon gesagt.
Dass man, wenn ich Kantate 105, die ich manchmal spiele, dann ist es so, wie zu Hause kommen. Aber zur gleichen Zeit muss man sagen, alle Kantaten sind sehr gut gemacht. Einige rühren mir enorm, aber natürlich, das eben über alle steht, ist natürlich Matthäus Passion. Wie mehr ich alle Bach-Kantaten ziemlich gut kenne, wie mehr ich mich realisiere, wie gut Matthäus Passion ist. Natürlich nicht mehr gut, das ist ganz unglaublich. Ja, aber vielleicht diese zwei.
Wunderbar, vielen Dank. Danke.
Ich wollte nur eine letzte Sache sagen.
Gerne.
Also Kantaten können auch manchmal nicht gute Erinnerungen hochbringen. Das Stück Lob und Ehre.
Ja.
Ich habe das bei Rudi Lutz mal gemacht. Und das war Mitte Oktober in einer so ehemaligen Fabrik in der Nähe von St. Gallen. Und als das Stück angefangen hat, habe ich gemerkt, da ist eine ganz langsame Fliege, fliegt um mich herum. Und ich habe gedacht, oh nein. Und wir waren wirklich nur 4 Sänger. Und als ich einsetzen musste, habe ich wirklich diese Fliege eingeatmet. Und ich habe dann versucht zu singen, so Lope. Und Rödi hat gedacht, ich hätte mich versungen. Und das Publikum war nah genug, dass die konnten sehen, wie ich das eingeatmet habe. Und die waren entweder schockiert oder haben gelacht. Und ich habe so irgendwie 30 Sekunden gebraucht, um diese Fliege wirklich im Hals rauszuschlucken. Lob und... Und dann habe ich es rausgespuckt und es kam auf die Noten ohne Flügel. Und dann irgendwann habe ich so gemacht und weitergesungen. Und dann nach dem Konzert habe ich es immer noch auf den Boden rumgekrabbelt.
Das ist unglaublich.
Also, ich habe sehr schlechte Erinnerungen dann, wenn ich, jedes Mal, dass ich das Stück höre.
Alex, wir laden dich mal in deinen Extra-Podcast ein, nur mit Anekdoten. Ja, das ist also phänomenal, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Alex Potter. Vielen Dank, Philipp Herwege, fürs Kommen. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Ja. Und ich nehme jetzt mal mit von der heutigen Veranstaltung. Ich werde jetzt mein Team anweisen, nochmal zu checken, dass jetzt die Fliegen aus Thomas und Nikolaikirche gejagt werden.
Danke.
Oder auch nicht.
Soweit der gekürzte Mitschnitt unserer Talkshow zum Bachfest 2026. Der Bachkanal traf Philipp Herwege und Alex Potter.
MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.